Herzlich willkommen beim Nahtoderfahrungspodcast, der offiziellen Quelle für Audioberichte der NDERF.org, das ist die Near Death Experience Research Foundation. Mein Name ist Ines Lahoda und ich möchte die Botschaften der Nahtoderfahrenden in die Welt bringen. Meine Website ist nte-podcast.de. Und nun viel Freude bei der kommenden Folge. Ja, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ich heute endlich dazu komme, wieder mal eine Folge aufzunehmen. Ich möchte euch sagen, dass es mir wirklich am Herzen liegt, den Podcast zu machen und auch das Thema Nahtoderfahrungen natürlich. Und deshalb möchte ich den Podcast unbedingt auch weiterführen. Ich habe schon überlegt, ob ich den an jemanden abgebe. Aber ich weiß natürlich, dass das für viele es an meiner Stimme liegt oder auch an der Art, wie ich die Geschichten kommentiere, und das wird jemand anderer wohl anders machen. Und es ist momentan einfach sehr viel los. Und damit ihr wisst, was gerade so wichtig ist, erzähle ich euch kurz, was ich gerade so mache. Ich habe schon im letzten Podcast angekündigt, dass ich einen neuen Podcast mache, und zwar über Astrologie. Und da bin ich gerade dabei, den vorzubereiten, und zugleich launche ich auch noch einen Online-Kurs für spirituelle Menschen, die mit ihren Ausbildungen und Fähigkeiten irgendwie immer noch im stillen Kämmerlein sitzen und vielleicht nur im Freundes- oder Bekanntenkreis wirken und oder hier und da mal eine Coaching-Session verkaufen. Und also Leute, die jetzt vielleicht auch das Gefühl haben, dass sie wirklich in diesem Bereich arbeiten möchten und Geld verdienen möchten, als Berater, als Heiler, als Therapeuten oder als Begleiter, und die damit arbeiten möchten und jetzt so das Gefühl haben, sie möchten sichtbarer werden für mehr Menschen. Weil ich glaube ganz fest, dass in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, wo so viel Veränderung und Transformation passiert, es unglaublich wichtig ist, dass wir viele Heiler, Therapeuten, Berater, Begleiter haben. Und ich glaube, dass es auch sehr viele gibt, die aber nicht genau wissen, wie sie mit ihren Fähigkeiten gesehen werden. Und deshalb ist mir das jetzt gerade ein Anliegen, solche Menschen erreichbarer und sichtbarer zu machen. Und da launche ich gerade diesen Online-Kurs, der am 21. März startet. Und bis dahin ist es einfach noch sehr dicht. Falls sich da jetzt jemand angesprochen fühlt und sich dafür interessiert, das ist ein 10-Wochen-Training, startet am 21. März, und es geht also von den ersten Ideen beziehungsweise vom Gefühl, ja, ich habe zwar ganz viele Ausbildungen und ich habe Fähigkeiten, ich möchte gerne Menschen begleiten, aber weiß nicht wie, bis hin zum, also über das Finden von Community, über das Sichtbarwerden, bis hin zum ersten zahlenden Kunden. Und das ist ein sehr, sehr gutes Training, das ich gemeinsam mit einem Business Coach veranstalte. Und ich kann das wärmstens empfehlen für alle, die gern losstarten möchten. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. Das heißt Spirit Impact Training und wie gesagt, geht am 21. März los. So, jetzt wisst ihr das und jetzt geht's los mit dem Bericht von heute. Und zwar ist das ein Bericht von Travis und kommt aus 2021, und der hatte eine Covid-Erkrankung und ja, ging recht schlecht, wurde eingeliefert ins Krankenhaus und hatte da, wurde intubiert und hatte da ganz schlimme Halluzinationen. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, weil das, also die Vorgeschichte ziemlich lang ist, aber er hat wohl diese Narkosemedikamente nicht gut vertragen. Und das, ich glaube, ich habe das schon öfter gehört, dass Menschen in Narkose auch, also dass diese Medikamente, die dieses künstliche Koma oder diesen künstlichen Tiefschlaf bewirken, auch schlimme Halluzinationen bewirken können. Und das hat der da. Und ich erzähle euch, also ich lese euch vor, von da, wo er im Krankenhaus also liegt. Er schreibt: Ich war etwa eine Woche lang in einem Zustand der Verwirrung, aber ich fühlte mich, als wäre ich 3 Monate lang im Krankenhaus gewesen. Zu Hause meine Frau war hilfsbereit und optimistisch. Sie betete, dass ich den Trost meiner Kinder haben möge, die 2007 und 2016 beide von derselben genetischen Anomalie betroffen waren. Die sind also gestorben, diese Kinder. Andernorts in meiner Familie war man besorgt, dass mich eine solche Erfahrung in Richtung der beiden Kinder treiben würde, die ich so sehr vermisst habe. Ich hatte 4 wunderbare Kinder, alle unter 6 Jahren, die zu Hause warteten. Offenbar hatten sie kein großes Vertrauen in meine Pflichterfüllung. Mitten in mehreren Halluzinationen, die alle negativ waren und sich alle im Krankenhaus und in meinem Krankenzimmer ereigneten. Ich kann nicht genug betonen, wie negativ meine Gedanken geworden waren. Ich brauchte einen Weg, um Selbstmord zu begehen, um mich vor der Folter derjenigen, der Halluzinationen, zu retten, die mich umbringen wollten. Also er hat dauernd fantasiert, dass die Schwestern und die Ärzte ihn töten wollen. Und er hat nicht verstanden, dass der Schlauch, den er in der Lunge hat, ihn beatmet, sondern er dachte, der hindert ihn am Atmen. Ah, das kommt aber, glaube ich, auch noch. Meinem Körper ging die Energie aus, aber ich war in extremer Panik. Ich muss 1000-mal den Schwesternrufknopf gedrückt haben. Aber als sie ein paar Mal in mein Zimmer kamen, ignorierten sie die blanke Panik in meinem Gesicht. Sie waren davon ausgegangen, dass ich genau wusste, was der massive Schlauch in meinem Mund war. Für mich war der Schlauch etwas, das mich am Atmen hinderte. Ich wusste nicht, dass der Schlauch für mich atmete. Als ich zu dem Schluss kam, dass es den Krankenschwestern egal war, wünschte ich mir den Tod. Aber ich gab die Hoffnung nicht auf und atmete weiter. Irgendwann war mein Körper so erschöpft, dass ich meinen letzten Atemzug tat. Natürlich atmete die Maschine noch für mich, aber dieser Atemzug brachte mich in einen Moment der puren Erschöpfung. Ich stellte mir vor, dass ich mich so angestrengt hatte und dass es mir gut gehen würde, wenn ich mich einfach sterben lassen würde. Es störte mich ein wenig, dass ich noch nicht gestorben war. Ich saß immer noch im Krankenhauszimmer und der Fernseher lief. Ich hatte während meines gesamten Krankenhausaufenthalts keinen Besuch und niemanden, der mir sagte, ich solle mich beruhigen oder dass ich wieder gesund werden würde. Mein Gehirn war in einer sehr negativen und sehr dummen Verfassung. Aber plötzlich war ich irgendwo anders als in meinem Krankenhauszimmer. Ich befand mich in einem Gebäude, wie eine U-Bahn, ohne Ecken und Kanten, aber mit Öffnungen überall. Es gab Licht, aber keine Glühbirnen. Der Ort roch sauber und blumig, aber ich sah keine Blumen in der Nähe. Da ich wusste, dass ich mich nicht von meinem Krankenhausbett aus bewegen konnte, nahm ich an, dass ich eine Art von Virtual Reality-Telefonanwendung benutzte. Natürlich kommt keine solche Technologie an diese Realität heran, aber es war meine einzige Erklärung. Ich wusste, dass ich in einem Krankenhausbett festsaß. Ich konnte es kaum erwarten, dass meine Frau ihre App öffnete und mich hier traf, um über meine schrecklichen 3 Monate zu sprechen. Während ich dort wartete, wurde ich mir der Anwesenheit einer Frau und eines Mannes bewusst. Es war kein Ehepaar, sondern ein Paar um die 30, das ein sehr wichtiger und enger Teil unseres Lebens war. Dies wurde mir ohne Worte mitgeteilt. Eine Frau näherte sich, während der Mann sich irgendwo zurückhielt. Ich wusste, dass er in der Nähe war, aber ich hielt es nicht für nötig, ihm nachzulaufen. Ich war überwältigt von der Liebe dieser Menschen. Ich spürte sie sehr stark und die Dinge, die diese Menschen betrafen, teilten sich meinem Herzen einfach mit. Einen Moment dachte ich, es handle sich um eine Bewerbung und wollte sie nach ihrem Namen fragen. Aber ich erkannte sie und sie kamen mir so bekannt vor, dass ich dachte, es wäre unangemessen, ja sogar peinlich, dies zu tun. Niemand brauchte seine Liebe zu mir zu beteuern, denn ich spürte sie. Man erklärte mir ohne Worte, dass meine kleine Familie ihr Lebenswerk geworden war. So dass ich mich schuldig fühlte. Hatten sie nicht ihre eigenen Familien, um die sie sich kümmern mussten? Ich verließ diesen Ort ungewollt, ohne mir eine App anzusehen, aber immer noch in der Annahme, dass es sich um eine Anwendung handelte. Ich fand mich im Krankenhaus wieder und setzte meine alten schwachsinnigen Tricks fort. Wieder einmal war alles negativ und es gab keine Hoffnung. Ich stellte mir vor, mir eine Gehirnerschütterung zu verpassen, in der Hoffnung, dass ich sterben würde, sobald die Nadeln und Chemikalien aufhörten, meinen Körper zu unterstützen. Ich bewegte mich heftig und hinterließ tiefe Narben in meinem Gesicht, als ich versuchte zu entkommen. Aber dann war ich wieder da. Der Unterschied zwischen Frieden und Panik war drastisch. aber nicht so drastisch wie der Unterschied in der Liebe, die ich an diesem neuen Ort spürte, im Vergleich zu allen anderen Gefühlen, die ich bis zu diesem Zeitpunkt in meinen 40 Jahren empfunden hatte. Die Liebe, die ich hier empfand, war etwas ganz anderes. Die Schönheit, das Licht und der Geruch dieses Ortes haben sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt. Aber nichts ist vergleichbar mit dem Gefühl der Liebe an diesem Ort. Und wieder traf ich auf diese Frau. Und wieder war der Mann in der Nähe. Und wieder war das Gefühl da. Ich wanderte schweigend umher, betrachtete die Frau und bewunderte unschuldig ihre Schönheit. Ich fragte mich, warum sie sich so lange um unsere Familie und unsere Kinder kümmern würde. Wir lächelten und genossen die Aussicht. Eine Aussicht, die weit in die Ferne reichte. Es war, als befänden wir uns auf einer Insel im Himmel, aber ein heller Dunst verwischte die Ränder des Landes. Schließlich setzte sich die Frau zu mir. Sie sprach freundlich und bat mich, ruhig zu bleiben. Sie sagte mir, dass es mir gut gehen würde, dass wir wieder ganz sein würden. Ich fand es zwar seltsam, dass sie sich in die Familie einreihte, aber ich empfand ihre Worte als Wahrheit. Ich wusste es in meinem Herzen und in meinem Verstand. Ich weiß nicht, warum es von diesem Moment an keinen Zweifel mehr gab, aber ich wusste, dass es mir gut gehen würde. Ich kehrte sofort beruhigt in mein Krankenhauszimmer zurück. Ich kämpfte nicht mehr gegen die Geräte an, weil ich wusste, dass es mir gut gehen würde. Im Lauf des nächsten Tages entfernten sie das Beatmungsgerät und setzten mir eine Sauerstoffmaske auf. Während ich mich in den nächsten Tagen erholte, dachte ich immer wieder an diese Frau. Ich wusste, dass sie uns liebte. Aber ich versuchte mich daran zu erinnern, ob sie eine Nachbarin oder eine Cousine oder eine alte Freundin meiner Frau war. Ich machte mir Sorgen über ihre Lebenssituation. Wenn sie uns so sehr liebte, warum hatten wir dann nicht einen Platz für sie, im Keller, etwas, das sie retten würde, wenn sie woanders zur Miete wohnen würde? Es war eine so tiefe, aber angemessene Liebe, dass es sich falsch anfühlte, sie irgendwo anders als zu Hause zu haben. Aber warum konnte ich mich nicht an ihren Namen erinnern? Oder daran, wo sie derzeit wohnte. Schließlich, nachdem ich mich ausreichend erholt hatte, wurde mir klar, dass ich diese Frau nicht kannte. Als ich mich damit abfand, wie falsch meine Halluzinationen waren, nahm ich an, dass auch dies nur Einbildung war. Ich verfiel in Depressionen, hatte noch eine Woche lang keine Familie oder Freunde, konnte mich nur schwer bewegen, kämpfte mit Inkontinenz und hustete literweise blutigen Schleim. Ich schaute auf dem Dach des Krankenhauszimmers auf die Berge hinaus und tat mir selbst leid. Es tat mir leid, dass ich fast gestorben war, aber nichts vorzuweisen hatte. Ich hatte einen engen Freund, der gestorben war, und ich hatte zwei Kinder, die gestorben waren. Ich kämpfte damit, dass ich weder meinen Freund noch meine Babys sehen konnte. Baby Nummer 1 starb 2007 im Alter von 16 Monaten und Baby Nummer 2 starb 2016 im Alter von 8 Jahren. Aber es gab große Unterschiede. Meine Halluzinationen waren rein negativ und drehten sich alle darum, dass ich an ein Krankenhausbett, einen Stuhl gefesselt war. Die Menschen in meinen Halluzinationen waren entweder echte Krankenschwestern oder Menschen, die ich schon einmal gesehen habe. Wie die beiden halluzinierten Krankenschwestern, die wie der NFL-Spieler Richard Sherman aussahen. Der Unterschied an diesem einsamen, positiven Ort war die Liebe. Ich kann die Liebe immer noch spüren, wenn ich an sie denke. Ich kann den Geruch riechen. Etwas, das ich noch nie in einem Traum getan habe. Aber vor allem kann ich das Gesicht dieser Frau sehen und mich deutlich daran erinnern. Tatsächlich kann ich nicht aufhören, an sie zu denken. Es gab eine familiäre Liebe, eine tiefe Besorgnis, aber das Bild in meinem Kopf ist jemand mit einer tiefen Familienähnlichkeit, etwas, das ich nie bemerkt habe, während ich mit ihr sprach. Es wurde mir nie eindeutig bestätigt, dass ich mit meiner verstorbenen und missgebildeten kleinen Tochter, jetzt eine 30-jährige perfekte Frau, gesprochen habe. Aber ich glaube, dass ich mit ihr gesprochen habe. Und ich glaube, dass sie mein Leben gerettet hat. Noch wichtiger ist, dass ich das Gefühl hatte, dass sie die ganze Zeit hier war und meiner Familie auf eine Weise geholfen hat, die ich einfach nicht verstehe. Und ich denke zurück an diesen Mann, derjenige, um den ich mich nicht kümmerte. Ich wusste, dass ich ihn bei meinem nächsten Besuch sehen würde. Natürlich dachte ich würde ihn besuchen, wann immer ich wollte. Es muss einen Grund dafür gegeben haben, dass ich seine Anwesenheit spürte und seine Liebe fühlte, aber nicht in der Lage war, sein Gesicht zu sehen. Ich kann nicht sagen, was der Grund war, aber ich vermute, dass ich ihn erkannt haben könnte. Er war 8 Jahre alt, als er starb. Ich bin mir nicht sicher, dass ich gestorben bin. Ich bin mir nur sicher, dass die Ärzte meine Frau wiederholt auf meinen Tod vorbereitet haben. Ich stand mit Sicherheit an der Schwelle zum Tod und ich konnte die Liebe jenseits des Schleiers enorm spüren. Ja, also interessante Geschichte. Vor allem, weil es den Unterschied zwischen den Halluzinationen so klar macht. Die Halluzinationen, die vermutlich durch diese Medikamente ausgelöst worden sind, und diese Nahtoderfahrung, die sich ganz anders angefühlt hat. Er sagt ja vor allem, dass er diese Liebe gespürt hat. Die Liebe war das der wichtigste Unterschied. Die Panik war weg. Und ich finde es auch so interessant, dass er meint, dass diese zwei Menschen, die er da gesehen hat, seine verstorbenen kleinen Kinder waren, eine Tochter und ein Sohn. Und dass die ganze Zeit für seine Familie auch da waren, dass die ganze Zeit für die Familie gesorgt haben und beteiligt waren und sich da auch als Teil der Familie betrachtet haben, obwohl sie gar nicht physisch da waren. Das finde ich also einen sehr schönen Gedanken, gerade für Menschen, die Verluste erlebt haben, dass diese Menschen immer noch da sind, auch wenn sie gestorben sind. Ja, und eben auch dieser Unterschied, nicht nur die Panik, die weg war, die Liebe, sondern auch der Geruch. Also er sagt, er hat davor noch nie in einem Traum etwas gerochen. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Ich träume sehr, sehr viel. Aber vielleicht achte ich auch nur nicht drauf, ob es da irgendwie riecht. Aber er meint also, das ist der Unterschied, dass er diesen Geruch immer noch riechen kann, dass er die Liebe immer noch fühlen kann und dass er sich an dieses Gesicht von dieser Frau so deutlich erinnert, die dann auch eben die Familienähnlichkeit hat. Und erstaunlicherweise, das finde ich auch schön, ist, dass die Frau, die ja als kleines Kind gestorben ist, dass die als erwachsene Frau in der Blüte ihrer Jahre so, also um die 30 auftaucht und auch der Mann, also der Sohn, wenn es der Sohn war. Und das deckt sich mit vielen Berichten von Menschen, die ihre verstorbenen Verwandten wiedersehen, die in hohem Alter oder irgendwie sehr krank gestorben sind, dass sie die alle wieder treffen und die sehen jung und schön aus. Also die sind zwar noch zu erkennen, die Großmutter, die Urgroßmutter, aber die sind also wieder jung und schön. Und das ist so, als wäre unsere Seele als Ideal geformt sozusagen und man wächst da als Kind hinein in diese Form und danach entfernt der Körper sich wieder von dieser Form, aber als wäre die Seele trotzdem immer in dieser Form. Es gibt natürlich auch Berichte, wo Leute ihre Kinder wieder treffen, die dann aber auch in Kinderform auftauchen. Also ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist die Situation im Krankenhaus. Und ich kann mir vorstellen, dass es so wie ihm sehr vielen Menschen gegangen ist, da zu liegen an einer Beatmungsmaschine unter Medikamenten, die vielleicht Halluzinationen oder schlechte Träume auslösen und keinen Besuch zu bekommen. Niemand, der ihm sagt, dass es wieder gut wird oder dass er keine Angst haben muss. Niemand, der ihm was erklärt. So hat er es zumindest empfunden. Ich weiß ja nicht, wie es wirklich war. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit im Krankenhaus für ihn sehr, sehr schlimm ist und dass man da sehr leicht in Panik gerät. Und was das Hirn macht, wenn man in Panik ist, ist, dass es immer mehr panische Gedanken produziert. Und er ist ja wohl sehr religiös gewesen, also er ist, oder ist er immer noch, er ist Mormone und sehr gläubig, aber er sagt, er konnte in dieser Lage gar nicht beten. Also das ist einfach nicht in seinen Gedanken aufgetaucht oder wenn, dann war er einfach nicht fähig dazu zu beten. Ja, und das ist vielleicht schon auch nochmal ein Hinweis, noch achtsamer und behutsamer mit Patienten umzugehen, wenn die im künstlichen Tiefschlaf liegen und vermeintlich eh nichts mitkriegen. Man weiß eigentlich gar nicht, was die alles mitkriegen. Und in solchen Berichten, die ich ja schon öfter gehört habe, da wird das